Wir kommen heute zu dem wichtigsten Fest, zu dem heiligsten Tag in Israel im ganzen Jahr. Yom Kippur, dem Versöhnungstag. Es war der 10. Tag des 7. Monats, normalerweise im September unserer Zeitrechnung. Und dieser Yom Kippur, dieser höchste Feiertag, das war eigentlich ein sehr ernster Tag. Man hat nicht gesagt, irgendwie fröhlichen Versöhnungstag. Nee, es war ein ernster Tag. Es war ein strenger Fasttag. Und so ist es auch noch heute. In Israel steht alles still an diesem Tag. Es ist ein Tag, an dem sich die Israeliten selbst gedemütigt haben, an dem sie über ihre Sünden nachgedacht haben, ihre Sünden bekannt haben, Buße getan haben. Aber es ist auch ein wunderbarer Tag. Es war ein wunderbarer Tag im Leben der Israeliten. Es war der Tag, an dem sie Vergebung erhalten haben, Versöhnung stattgefunden hat mit ihrem lebendigen Gott. Versöhnung aufgrund eines Opfers, das ihre Sünden bedeckt hat. Für uns heute ist dieser Versöhnungstag ein wunderbares Bild für das, was Jesus Christus für uns getan hat. Für sein Werk am Kreuz für uns. Warum brauchen wir einen Versöhnungstag? Oder wir brauchen den Tag heute nicht mehr, aber warum brauchen wir Versöhnung als Menschen? Weil wir Sünder sind und weil wir getrennt sind von dem heiligen Gott durch unsere Sünde. Sünde hat unsere Beziehung mit Gott gestört, hat unsere Beziehung mit ihm zerbrochen, abgebrochen, unseren Kontakt mit ihm. Weil wir Sünder sind und weil Gott heilig ist, weil Gott absolut rein ist, weil er in dieser Herrlichkeit, wie strahlendes Licht, wie verzehrendes Feuer. Aber wir sind Sünder. Im 2. Korintherbrief sagt uns Gott, was hat Licht gemein mit Finsternis? Die Antwort ist natürlich nichts. Licht hat nichts gemeinsam mit Finsternis. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Geistlicher Tod natürlich, die Trennung von uns und Gott. Und auch physischer Tod, die Trennung von Leib und Seele. Wir sterben, weil wir Sünder sind. Und der Mensch konnte nicht einfach so in Beziehung mit Gott kommen, nicht so einfach in seine Gegenwart kommen. Und das Heiligtum damals, dieses Bundeszelt, was in der Mitte des Lagers gestanden ist, das hat die Gegenwart Gottes repräsentiert. Das war sozusagen der Treffpunkt, wo Gott gesagt hat, da werde ich mich mit euch treffen. Aber die Menschen konnten nicht so einfach in Gottes Gegenwart kommen. Und Gott erinnert uns hier am Anfang vom Kapitel 16 noch einmal an einen Vorfall aus dem Kapitel 10. An diese Geschichte mit Nadab und Abihu, die Söhne von Aaron, wo die ihr eigenes Ding gedreht haben und fremdes Feuer vor dem Herrn dargebracht haben. Und jetzt werden wir sehen, sie sind noch ein bisschen weiter gegangen als nur das. Sie sind in das Allerheiligste hineingegangen. Wenn ihr euch noch daran erinnert, das Heiligtum hatte zwei Teile. Vorn das Heilige und dann war nochmal ein schwerer, dicker Vorhang vor dem Allerheiligsten, in dem die Bundeslade stand, mit dem Sühnedeckel, wo die zwei Engel drauf waren. Und dort hat die Herrlichkeit Gottes gethront. Dieser Wolke, bei der Einweihung des Heiligtums, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, hat die Wolke Gottes Gegenwart das Allerheiligste erfüllt. Und dort sind die hineingegangen, die zwei, und sie sind tot umgefallen. Gott hat sie von ihrem Dienst gefeuert, im wahrsten Sinn des Wortes. Vers 1. Und der Herr redete zu Mose nach dem Tod der beiden Söhne Aarons, als sie vor dem Herrn traten und starben. Und der Herr sprach zu Mose, rede zu deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum hineingeht, innerhalb des Vorhangs, vor die Deckplatte, die auf der Lade ist, damit er nicht stirbt. Denn ich erscheine in der Wolke über der Deckplatte. Gottes Herrlichkeit war sichtbar über dieser Deckplatte. Was war drinnen in der Bundeslade, unter der Deckplatte? Drei Dinge waren drin. Das erste war das Gesetz, die Tafeln mit den 10 Geboten. Dieses Gesetz, was das Volk Israel gebrochen hat, was kein Mensch gehalten hat. Was war noch drin? Der Stab von Aaron, der aufgesprießt oder sag mal aufgesprossen, was immer, der Blüten getrieben hat. Hat sie erinnert an ihre Rebellion. Und das war das Dritte, was drinnen war, war ein Krug mit Manna. Auch das zur Erinnerung an das Murren des Volkes. Das hat Gott gesehen, wenn er sozusagen aus dieser Wolke über der Deckplatte hinuntergeguckt hat. Hat gesehen das Gesetz, das sie gebrochen haben, den Stab, die Rebellion des Volkes und das Manna, das Murren des Volkes, die Sünden des Volkes. Das war, was die Trennung verursacht hatte. Und deswegen, du konntest nicht einfach so kommen und in die Gegenwart Gottes gehen. Das war nicht möglich. Du bist gestorben, wenn du das getan hattest. Es war sehr streng im alten Bund. Nicht jeder konnte kommen. Und er konnte nicht immer kommen. Er konnte nicht kommen, wie er wollte und wann er wollte. Es war ein sehr, sehr eingeschränkter Personenkreis, der kommen durfte. Er musste zuerst mal ein Israelit sein. Ein Heide durfte sich schon gar nicht dem Heiligtum nahen. Und er musste ein Nachkomme von Levi sein, aus dem Stamm Levi. Aber mehr als das, er musste ein Nachkomme von Aaron sein, aus dieser priesterlichen Familie. Aber auch das war nicht genug. Nur der Älteste durfte kommen. Nur ein Mensch. Nur der hohe Priester. Und auch der durfte nicht immer kommen in diese Gegenwart Gottes, sondern nur einmal im Jahr. Das war dieser Versöhnungstag. Und wenn er gekommen ist, dann musste er sich ganz genau an die Vorschriften halten, weil wenn er das nicht getan hat, dann wäre er gestorben, wie die Söhne von Aaron. Deswegen haben die Israeliten dem hohen Priester, der hineingegangen ist am Versöhnungstag, auf das linke Bein ein Seil gebunden. Und wir wissen, der hatte so Glöckchen unten an seinem Umhang. Sie haben gehört, wie er sich bewegt hat. Und wenn er nicht rausgekommen ist, dann haben sie angenommen, dass er gestorben ist. Und sie haben ihn am Fuß rausgezogen mit diesem Seil. Ich meine, wer würde hineingehen und ihn rausholen? Würde auch sterben. Und so durfte der hohe Priester kommen, einmal im Jahr. Vers 3. Auf diese Weise soll Aaron in das Heiligtum hineingehen, mit einem Jungstier für das Sündopfer und einem Widder für das Brandopfer. Er soll seinen heiligen Leibrock aus Leinen anziehen und leinerne Beinkleider sollen auf seinem Fleisch sein. Und mit einem leinernen Gürtel soll er sich umgürten und einen Kopfbund aus Leinen sich umbinden. Das sind heilige Kleider. Er soll sein Fleisch in Wasser baden und sie dann anziehen. Er durfte nicht stolz kommen wie der Nadab und der Abihu, sondern demütig. Jakobus sagt uns, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und wenn wir zu Gott kommen wollen, müssen wir mit einem demütigen Herzen kommen, mit einem bußfertigen Herzen. Nicht stolz, nicht auf meine Art und Weise, wann ich will, mit meiner Religion, die ich mir zusammengeschnitzt habe. Nein, nein, wir müssen nach Gottes Spielregeln kommen. Demütig. Und der hohe Priester musste hier an diesem Versöhnungstag seine kostbaren Kleiderstücke ablegen. Dieses bunte Gewand, das er hatte. Und dieses Ephod, diese Schürze mit den 12 Edelsteinen drauf und den schönen Turban, den er hatte. Musste all diese Dinge ablegen. Und er hat ein einfaches, ein weißes Leinenkleid angezogen, so eins, wie es die normalen Priester auch getragen haben. Spricht natürlich auch von Jesus. Der hohe Priester Aaron ist ein Bild für unseren großen hohen Priester Jesus. Und von dem heißt es, der in Gestalt Gottes war und es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein. Sondern er machte sich selbst zu nichts oder er entäußerte sich selbst, entleerte sich selbst. und nahm Knechtsgestalt an. Jesus hat seine Herrlichkeit, seine göttlichen Fähigkeiten abgelegt. Er hat sich selbst begrenzt und er ist einer von uns geworden. Das ist das Wunderbare, was wir jetzt bald feiern zu Weihnachten. Dass Gott dieses Baby in Bethlehem geworden ist. Jesus ist einer von uns geworden. Vers 5 lesen wir, was der hohe Priester tun sollte. Und von der Gemeinde der Söhne Israel soll er 2 Ziegenböcke nehmen für das Sündopfer und einen für das Brandopfer. Und Aaron soll den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbeibringen und Sühnung erwirken für sich und sein Haus. Also er musste Opfer darbringen für seine eigene Sünde. Er war selbst ein Sünder, der hohe Priester. Im Gegensatz zu unserem hohen Priester, Jesus, der ohne Sünde war. Er hat unsere Sünde auf sich geladen und er ist, war nicht nur der hohe Priester, sondern er ist auch zu unserem Opferlamm geworden, zu dem Opfer für unsere Sünden. Vers 7, und er soll die 2 Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die 2 Ziegenböcke. Ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Das heißt wahrscheinlich so viel wie der Wegzuschaffende. Einer von den beiden Ziegenböcken ist geopfert worden, der andere war der Wegzuschaffende. Das werden wir später noch sehen. Und der Ziegenbock, Vers 10, auf den das Los für Azazel gefallen ist, soll lebendig vor dem Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn als Azazel in die Wüste fortzuschicken. Das war jetzt mal allgemein, was der Priester tun sollte. Jetzt wird es nochmal ein bisschen genauer. Und das ist so ein typisches hebräisches Stilmerkmal, dass zuerst mal das Ergebnis von dem Ganzen, das Grobe, allgemein dargestellt wird und dann noch weiter ausgeführt wird. Manche versuchen, Widersprüche deswegen hinein zu interpretieren, zum Beispiel beim Schöpfungsbericht oder Ähnlichem. Aber es war ein ganz normales Stilmerkmal in der hebräischen Sprache, dass zuerst das Allgemeine, das Ergebnis präsentiert wird und dann nochmal ein bisschen zurückgegangen wird und einige Details ausgeführt werden. Also es wird noch genauer jetzt im Vers 11. Zuerst das Opfer, das Aaron für sich selbst darbringen musste. Und Aaron bringe den Jungstier des Sündopfers, der für ihn ist, herbei und tue Sühnung für sich und für sein Haus und schlachte den Jungstier des Sündopfers für sich, der für ihn ist, Entschuldigung. Und er nehme eine Pfanne voll Feuerkohlen von dem Altar vor dem Herrn und seine beiden Hände voll wohlriechendem, kleingestoßenem Räucherwerk und bringe es in den Raum innerhalb des Vorhangs. Und er lege das Räucherwerk auf das Feuer vor dem Herrn, damit die Wolke des Räucherwerks die Deckplatte, die auf dem Zeugnis ist, bedeckt und er nicht stirbt. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und sprenge es mit seinem Finger auf die Vorderseite der Deckplatte nach Osten zu und vor die Deckplatte soll er 7-mal etwas von dem Blut mit seinem Finger sprengen. Er ist jetzt eingetreten in das Allerheiligste, in die Herrlichkeit Gottes, in seine Gegenwart. Und er sollte kommen mit Demut, haben wir schon gesagt, und mit Räucherwerk. Wir wissen schon, wovon das spricht. Räucherwerk spricht von Gebet, mit Gebet. Hier ist ein gutes Bild für uns, wenn wir die Herrlichkeit Gottes erfahren wollen, seine Gegenwart erfahren. Lass uns auch unseren Raum, wo wir gerade sind, mit Gebet füllen. Und das Dritte, mit dem er gekommen ist, war das Blut des Opfertieres. Das hat er auf diesen Sühnedeckel oder auf die Deckplatte gespritzt. Und das hat die Sünden, diese Rebellion, die da unten drin war, bedeckt. Und wenn Gott jetzt aus dieser Wolke hinuntergeschaut hat, aus seiner Herrlichkeit, hat er nicht mehr das Gesetz, das gebrochen wurde und die Rebellion gesehen, sondern es war bedeckt. Der Sühnedeckel war bedeckt mit dem Blut des Opfers. Es gab Versöhnung. Und der hohe Priester konnte die Gegenwart Gottes erfahren. Er hat das Blut 7-mal auf diese Sühneplatte gespritzt. Zahl 7 ist die Zahl für Vollkommenheit. Spricht von dem vollkommenen Opfer Jesu. Es ist interessant, ein interessantes Detail, dass Jesus aus 7 Wunden geblutet hat. Eine Dornenkrone, beiden Hände, beiden Füße und die Seite. 7-mal hat er das Blut an die Deckplatte gespritzt. Dieses Blut im Alten Testament hat die Sünden nur bedeckt, konnte die Sünden nicht wegnehmen. Hebräer 10, Vers 4 sagt uns, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und von Böcken Sünde hinwegnehmen. Hebräerbrief ist das Kommentar im Neuen Testament zum 3. Buch Mose. Das Blut von Böcken und von Stieren konnte Sünde nicht wegnehmen, konnte nur zudecken. Warum? Weil wir Menschen viel wertvoller sind als Tiere. Wir sind keine Tiere, wir sind viel mehr wert. Und es braucht mehr als das Blut eines unschuldigen Tieres, um unsere Sünde wegzunehmen. Es braucht das Blut von einem sündenlosen, perfekten Menschen. Johannes der Täufer hat von Jesus gesagt, siehe das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Er war derjenige, der die Sünden weggenommen hat. Diese Opfertiere, das Blut von denen konnte die Sünden nur bedecken für ein Jahr, aber nicht wirklich wegnehmen. Jesus hat es weggenommen. Er war das Lamm, das unsere Sünden weggenommen hat. Petrus sagt uns, ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Jesus ist unser Hohepriester. Er musste kein Opfer für sich selbst darbringen. Er war sündenlos. Und er müsste auch nicht immer wieder opfern wie die Priester im Alten Testament. Hebräer 7 sagt uns, denn ein solcher hoher Priester geziemte sich auch für uns. Heilig, sündenlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die hohen Priester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für alle Mal getan, als er sich selbst dargebracht hat. Denn das Gesetz bestellt Menschen zu hohen Priestern, die mit Schwachheit behaftet sind. Das Wort des Eidschwurs aber, das später als das Gesetz gegeben wurde, einem Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist. Also er war das perfekte Lamm Gottes, der perfekte Mensch. Und er hat unsere Sünden weggenommen. Er hat vollkommene Erlösung erwirkt. Hebräerbrief Kapitel 9 sagt uns, Christus aber ist gekommen als Hohepriester der zukünftigen Güter und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat eine ewige Erlösung erfunden. Jesus hat am Kreuz unsere Schuld getragen, hat sein Blut für uns vergossen und dann ist er sozusagen mit seinem eigenen Blut in dieses größere Heiligtum in den Himmel gegangen. Hat es dorthin getragen und hat ein für alle Mal Preis für unsere Schuld bezahlt. Wir haben in Johannes Kapitel 21 haben wir dieses wunderbare Bild, als Maria am Sonntagmorgen zu dem Grab kommt. Und was hat sie gesehen dort? Sie hat hineingeschaut, was hat sie gesehen? Da waren zwei Engel, einer zur Linken, einer zur Rechten, an der Stelle, wo Jesus gelegen hatte. Erinnert uns das an etwas? Der Sühnedeckel, die zwei Engel. Und dazwischen war wahrscheinlich noch diese blutigen Binden, mit denen Jesus umwickelt war. Das Blut des Opferlamms. Aber er war nicht mehr da, er ist auferstanden, er hat das Blut als unser Hohepriester in den Himmel hineingetragen. Den Preis bezahlt, hat die Sünden für immer bedeckt. Unser Erlösungswerk ist vollbracht. Als Jesus am Kreuz hing, hat er geschrien, es ist vollbracht. Preis ist bezahlt. Und dieser Vorhang, und es war ein dicker Vorhang, es hat 100 Priester gebraucht, um den aufzuhängen. Es war nicht irgendwie so ein dünner Schleier, so wie es bei uns im Schaufenster hängt unten. Es war ein dicker Vorhang und er ist von oben bis unten entzweigerissen. dieser Vorhang, der die Herrlichkeit Gottes, das Allerheiligste, getrennt hat, abgetrennt hat, die Menschen von Gott getrennt hat, war zerrissen. Der Weg zu Gott war frei. Zugang zu Gott war frei. Das Allerheiligste offen. Und jetzt ist es nicht nur mehr im neuen Bund, ist es nicht nur mehr der Hohepriester, der einmal im Jahr in das Heiligtum Gottes treten darf, in seine Gegenwart, sondern in Jesus dürfen wir immer kommen. Hebräer 4,16 sagt Gott zu uns, er sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Wir dürfen kommen. Gott sagt, hey, Tag der offenen Tür. Hast Zutritt zu mir, komm, mit Freimut vor den Thron der Gnade. Nehmen wir die Einladung wahr. Kommen wir zu ihm, nutzen wir diese Gelegenheit. Wann brauchst du Gottes Gnade, brauchst du Gottes Hilfe? Hast du vielleicht Verwandte, die den Herrn nicht kennen? Oh, das liegt auf deinem Herzen. Dann komm zu ihm, red mit ihm drüber. Hast du persönliche Probleme, vielleicht in der Ehe? Komm zu Jesus und red drüber. Der Vorhang ist offen. Wir haben Zutritt, wir können mit ihm reden. Sind deine Gefühle verloren gegangen? Komm zu ihm, red mit ihm drüber. Ringst du mit Versuchungen oder mit Depressionen oder Sünde, dann komm. Gott sagt, komm. Brauchst du Führung oder Hilfe? Komm zu ihm, red mit ihm drüber. Der Vorhang ist offen, wir können kommen. Wir können jetzt im Gebet vor ihn kommen, vor seinem Thron, und wir können sagen, Herr, ich kämpfe mit dem, oder ich ringe mit der Versuchung, ich habe Zweifel, Herr. Ich brauche deine Hilfe in dem Bereich meines Lebens. Wir können kommen. Der Weg ist frei. Preis ist bezahlt. Gott hat uns die Einladung geschrieben hier und gegeben. Die Frage ist nur mehr, werden wir kommen? Nutzen wir es wirklich, diese Gelegenheit, dieses Vorrecht, das wir haben, dass wir zu unserem himmlischen Vater kommen dürfen. Im Vers 15 erwirkte jetzt auch Versöhnung für das Volk. Und er schlachtete den Ziegenbock des Sündopfers, der für das Volk ist, und bringt sein Blut in den Raum innerhalb des Vorhangs und tue mit seinem Blut ebenso, wie er mit dem Blut des Jungstiers getan hat, und sprenge es auf die Deckplatte und vor die Deckplatte. Also er hat auch für das Volk Versöhnung erwirkt. Und er wirkt Sühnung, Vers 16, für das Heiligtum, wegen der Unreinheit der Söhne Israel und wegen ihrer Vergehen nach allen ihren Sünden. Und ebenso soll er für das Zelt der Begegnung tun, das sich bei ihnen befindet, mitten in ihren Unreinheiten. Und kein Mensch soll in das Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung im Heiligtum zu erwirken, bis er herauskommt. So erwirke er Sühnung für sich und für sein Haus und für die ganze Versammlung Israels. Und er soll hinausgehen zu dem Altar, der vor dem Herrn ist, und für ihn Sühnung erwirken. Und er nehme etwas von dem Blut des Jungstiers und von dem Blut des Ziegenbocks und tue es ringsherum an die Hörner des Altars. Und er sprenge etwas von dem Blut siebenmal mit seinem Finger an ihn und reinige ihn und heilige ihn von den Unreinheiten der Söhne Israel. Also auch das Heiligtum, auch der Altar ist gereinigt worden. Auch der war verunreinigt durch die sündigen Menschen. Im Vers 17 heißt es, kein Mensch soll in dem Zelt der Begegnung sein, wenn er hineingeht, um Sühnung zu erwirken. Der Hohepriester ist allein hineingegangen. Allein, warum? Weil Jesus war allein, als er Sühnung für uns erwirkt hat. Jesus hat allein unsere Sünden getragen. Er hat allein Erlösung erwirkt. Jesus war verlassen vom Vater sogar. Er hat gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat ihn nicht mal mehr Vater genannt, ganz gegen seine normale Gewohnheit. Warum? Weil unsere Sünden waren auf ihm. Er war getrennt von ihm, es hat Trennung gebracht. Er hat den Preis bezahlt.
Er ist allein reingegangen, er hat allein getan. Nur Jesus kann unseren Preis für unsere Sünden bezahlen. Nur Jesus hat uns erlöst, hat uns mit Gott versöhnt. Weil nur er konnte das tun, niemand anderer. Niemand konnte mithelfen, nur er hat dieses vollkommene Leben gelebt. Und nur er ist für uns zur Sünde geworden, wie der Römerbrief uns sagt. Deswegen, es gibt nur einen Weg zu Gott. Egal, was die Menschen sagen. Es ist nicht modern heute. Wir müssen tolerant sein. Es gibt viele Wege zu Gott. Nein. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Nur er hat den Preis bezahlt. Das ist auch, was die Jünger gepredigt haben, der Petrus in Apostelgeschichte 4. Er hat gepredigt, es ist in keinem anderen das Heil, denn auch kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Und der Johannes, er sagt, und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat, und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. 1. Johannes 5. Jesus ist unsere Erlösung. Er allein. Wenn wir auf irgendeinen anderen Weg zu Gott kommen, also durch Vertrauen auf Jesus und sein Werk für uns, wenn wir irgendwie anders kommen, dann werden wir verbrennen. Wie der Nadab und der Abihu. Ist nicht möglich. Es gibt nicht viele Wege zu Gott. Sorry. Es gibt einen Weg. Die Bibel ist da ganz klar. Und es ist Jesus. Und glaub nicht, dass du irgendwas hinzufügen kannst zu dem, was Jesus getan hat. Er hat es allein vollbracht, das Werk. Wir können nichts hinzufügen. Nicht gute Werke, nicht durch Spenden oder durch Meditation oder sonst irgendwas. Es ist sein Werk. Erlösung, Vergebung, Versöhnung ist aus Gnade ein Geschenk. Durch Glauben allein. Freies Geschenk. Das Einzige, was wir tun können, ist das Geschenk annehmen. Vers 20. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock herbeibringen und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach ihren Sünden. Jetzt kommt das Sündenbekenntnis. Wir haben das schon, als wir die Opfer besprochen haben, darüber geredet. Er hat die Hand aufgelegt und alle Sünden des Volkes vom vergangenen Jahr bekannt. Und sie sind sozusagen auf diesen Ziegenbock übergegangen. Sind lange Zeit dort gestanden, haben ihre Sünden bekannt. Und dann das ist wunderbar, was jetzt passiert. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Er hat den Sünden auf den Ziegenbock gelegt und dann ist der Ziegenbock raus aus dem Lager. Raus aus Israel. Hinaus in die Wüste. Und auf dem Weg, mehrere Priester sind da mitgegangen und die sind auf dem Weg gestanden, auf dem Hügel, soweit sie sehen konnten. Und der Mann, der ihn rausgeführt hat, diesen Ziegenbock, ist gegangen bis in die Wüste und dann hat er ihn laufen lassen und so lange, bis er ihn nicht mehr gesehen hat. Und als er ihn nicht mehr gesehen hat, hat er gewunken und gesagt, ah, er ist weg. Und die Kette ist zurückgegangen bis ins Lager, bis ins Heiligtum. Er ist weg, uns ist vergeben. Und dann hat das Volk gejubelt. Die Sünde ist weggetragen. Die Sünde ist wirklich weg. Das ist, was Jesus für uns getan hat. Der erste Ziegenbock symbolisiert sein Werk am Kreuz für uns, wo er sein Blut vergossen hat, das Opfer für unsere Sünden gebracht hat, den Preis für unsere Sünden bezahlt hat. zweite Ziegenbock repräsentiert, dass unsere Sünden wirklich weg sind. Wirklich weggetragen, wirklich weggenommen. Psalm 103, Vers 12. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie weit ist der Osten vom Westen entfernt? Sehr weit. Er hat nicht gesagt, so weit der Norden vom Süden ist. Wenn wir immer nach Norden gehen würden, dann kommen wir irgendwann auf den Nordpol, aber dann gehen wir nach Süden. Es wäre begrenzt, aber ich kann hier anfangen, nach Osten zu gehen und ich kann gehen und gehen und gehen und bis in alle Ewigkeit. Unendlich weit. Soweit der Osten vom Westen ist, hat unsere Sünden von uns entfernt. Oder Micha Kapitel 7. All ihre Sünden hat er in die Tiefen des Meeres geworfen. Und wir wissen, dass Gott dort ein Schild aufgestellt hat und gesagt hat, Fischen verboten. Oder Jeremia 31. Ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Das ist, was Gott tut. Wenn du zu Jesus gekommen bist und sein Werk als Bezahlung für deine Sünden angenommen hast und er dein Herr und Erlöser geworden ist, dann hat er all deine Sünden bezahlt. Und all deine Schuld ist dir vergeben und er hat sie entfernt von dir. Und Gott sagt uns, er erinnert sich nicht mal mehr dran. Faszinierend, der allwissende Gott. Aber er hat sich entschieden, er hat gewählt, sich nicht an deine Schuld zu erinnern. Nicht an deine Sünden zu erinnern. Sich entschieden, sie zu vergessen. Es ist so befreiend, wenn wir das wirklich verstehen. Nicht nur da oben, sondern wenn wir anfangen, das im Herzen zu verstehen. Gott führt keine Liste. Wir müssen nicht zu Gott kommen und sagen, ach ja, vergib mir, ich habe schon wieder gesündigt. Schon wieder dasselbe getan. Und wir haben irgendwie dieses Gefühl, diese Gedanken, ach Gott wird enttäuscht sein von mir. Wisst ihr, was der Vater sagt? Gott sagt, wieso schon wieder? Er hat es vergessen. Er erinnert sich nicht. Lass nicht zu, dass Satan dich mit in die Vergangenheit nimmt und die alten Dinge wieder hochbringt und dich auf die alten Dinge hinweist, auf dein Versagen. Es ist vorbei, es ist vergessen, es ist bezahlt, es ist bedeckt von dem Blut Jesu. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Sei frei. Es gibt keinen Grund mehr, Schuldgefühle mit dir rumzutragen, nachdem du die Schuld bei Jesus abgeladen hast. Das ist wunderbar, deine Sünde ist wirklich vergeben, wirklich bedeckt, wirklich vergessen sogar. Wenn wir zu Gott kommen, sieht er uns rein und heilig wie Jesus. Sünden sind weg, vergessen. Das ist wirkliche Vergebung. Und auch wir sollen vergeben mit dieser wirklichen Vergebung. Wir tun das, so oft sagen wir, ja, ich vergebe dir, aber wir tun es nicht wirklich. Bringen dann die Vergangenheit wieder hoch. Ey, aber du hast, erinnerst dich, vor 5 Jahren hast du dasselbe getan und hast nicht wirklich vergeben. Vergeben ist das Versprechen, die Sünde des anderen nicht mehr hochzubringen. Nicht mehr dem anderen entgegenzuhalten. Nicht mit einem Dritten über den anderen zu reden. Nicht mal mir selbst. Wenn diese Gedanken wieder hochkommen, zurückzuweisen. Nicht mal in eigenen Gedanken es wieder hochbringen. Das ist die Vergebung, die wir von Gott haben. Er sagt, deine Schuld ist vergessen. Ist weggetragen. Vers 23. Und Aaron soll in das Zelt der Begegnung hineingehen und die Kleider aus Leinen ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum hineinging. Und er soll sie dort niederlegen. Und er soll an heiliger Stätte sein Fleisch im Wasser baden und seine Kleider anziehen. Und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern, und so für sich und für das Volk Sühnung erwirken. Und das Fett des Ziegen-Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Das war die Antwort auf die Gnade Gottes. Das nächste war das Brandopfer. Brandopfer, unsere Hingabe. Vollkommene Hingabe. Und was sollen wir sonst tun? als Reaktion auf das, was Jesus für uns getan hat, auf sein Opfer für uns. Die Frage, die der Paulus stellt, da wo Sünde überreich geworden ist, ist die Gnade überreich geworden. Was sollen wir jetzt sagen? Sollen wir mehr sündigen, dass die Gnade größer werde? Aber er sagt, das ist Schwachsinn. Was ist die logische Reaktion darauf, auf Gottes Gnade, auf Gottes Vergebung? Es ist Hingabe. Jesus, ich gebe mich dir ganz hin, als lebendiges Opfer, weil du dich mir ganz hingegeben hast. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst, sagt der Paulus in Römer 12. Es macht Sinn, was sollen wir sonst tun?
Und wer den Ziegenbock für Asasil fortschickt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er ins Lager kommen und den Jungstier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, dessen Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden. Danach darf er in das Lager kommen. Vers 29, und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im 7. Monat, am 10. des Monats sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein und ihr sollt euch selbst demütigen. Eine ewige Ordnung. Das ist, was die Israeliten noch heute machen. Die halten noch heute den Versöhnungstag. Es ist noch immer so ein Tag der Buße. Ein Fasttag, ein Sabbat, wo die Leute ruhig werden und nachdenken über das letzte Jahr. Aber es gibt kein Opfer mehr. Das haben sie ersetzt. Durch irgendwelche, manche sagen, ja, durch meine guten Werke wiegen die Bösen auf. Und darüber denke ich nach. Deswegen tun alle noch viel schnelle gute Werke, bevor der Versöhnungstag kommt. Aber das wäre meine Frage an einen Juden heute, wäre, was ist mit dem Opfer? Was tust du mit deiner Sünde? Und wenn sie sagen, naja, ich denke nach und meine guten Werke oder ich studiere das Gesetz, das ist nicht, was Gottes Wort sagt. Gottes Wort sagt, ein Opfer ist notwendig und das hat die Sünden bedeckt. Und für uns heute, Gott hat selbst dieses Opfer aufgehoben. Unser Opfer heute ist Jesus. Und er ist der einzige Weg, das einzige Opfer. Also es kann auch kein Jude gerettet werden, wenn er anfangen würde, wieder Tiere zu opfern. Jesus hat das ersetzt. Das wahre Opfer ist gekommen. All diese anderen Opfer im Alten Testament waren nur Bilder auf das, was Jesus tun würde. Waren ein Schatten der zukünftigen Dinge. Versöhnung kommt durch Opfer. Vers 32. Und der Priester soll Sühnung erwirken, den man salben wird und von dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters statt ausübt. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen und heilige Kleider und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung und für den Altar soll er Sühnung erwirken und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll euch zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun, wegen all ihrer Sünden. Und er tat es, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also Versöhnung, Sühnung kommt durch Opfer, das von einem hohen Priester dargebracht wird. Kapitel 17, Vers 1. Machen wir ganz schnell durch. Und der Herr redete zu Mose, rede zu Aaron und zu seinen Söhnen, und zu allen Söhnen Israel und sage zu ihnen, dies ist die Sache, die der Herr geboten hat. Jeder Mann aus dem Haus Israel, der einen Stier oder ein Schaf oder eine Ziege im Lager schlachtet oder der außerhalb des Lagers schlachtet und es nicht an den Eingang des Zeltes der Begegnung gebracht hat, um es dem Herrn als Opfergabe darzubringen vor der Wohnung des Herrn, diesen Mann soll es als Blut zugerechnet werden. Blut hat er vergossen. Und dieser Mann soll aus der Mitte seines Volkes ausgerottet werden. Er soll hingerichtet werden. Eine ernste Sache. Dies wird angeordnet, damit die Söhne Israel ihre Schlachtopfer hineinbringen, die sie jetzt auf freiem Feld schlachten. Und zwar sie hineinbringen für den Herrn an den Eingang des Zeltes der Begegnung zum Priester und sie als Heilsopfer dem Herrn schlachten. Und der Priester soll das Blut an den Altar des Herrn vor dem Eingang des Zeltes der Begegnung sprengen und das Fett in Rauch aufgehen lassen, als wohlgefälliger Geruch für den Herrn. Und sie sollen nicht mehr ihre Schlachtopfer den Bocksdämonen schlachten, denen sie nachhuren. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein für ihre Generationen. Und du sollst zu ihnen sagen, jeder Mann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der ein Brandopfer oder Schlachtopfer opfert und es nicht an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringt, um es dem Herrn zu opfern, dieser Mann soll aus seinen Völkern ausgerottet werden. Bis dahin, bis Gott hier das Gesetz gegeben hat und die Priester eingesetzt hat und so weiter, hatte jede Familie ihren Priester. Und sie haben ihre Opfer geopfert. Wir sehen das im Alten Testament bei den Patriarchen. Abraham hat dem Herrn Opfer dargebracht. Abel hat dem Herrn Opfer dargebracht. Aber jetzt, wo Gott das Heiligtum und die Priester eingesetzt hat, sagt Gott, es soll nicht mehr so sein. Sondern er soll das Opfer zum Heiligtum bringen. Und nach der vorher beschriebenen Art und Weise sollen Opfer dargebracht werden. Und es war auch gegen heidnische Praktiken. Die Heiden, die haben selbst geopfert. Und Gott sagt seinem Volk, ihr sollt anders sein. Ihr sollt das nicht tun. Spricht hier im Vers 7 von diesen Bocksdämonen. Das war ein ägyptischer Götze. So ein Götze, der halb Mensch, halb Bock war. Und Gott sagt, ihr sollt nicht länger diesen Götzen opfern. Das erste Gebot, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Andere Götzen sind Hurerei. Gott bezeichnet das oder vergleicht es mit Hurerei, mit Ehebruch. Das gilt auch für unser Leben, wenn wir andere Dinge an die erste Stelle in unserem Leben setzen oder andere Personen sind Götzen. Gott sagt, tu das nicht. Das ist Hurerei, das ist Ehebruch und das wird dich zerstören. Er sagt, du sollst mich allein anbeten. Vers 8. Nee, haben wir schon gelesen. Genau, einen Punkt wollte ich noch machen. In Vers 9, du sollst es an den Eingang des Zeltes der Begegnung bringen. Sollte nicht allein für sich opfern. Sondern sollte es in die Mitte des Lagers bringen, dann zum Heiligtum. Es gibt Christen heutzutage, die sagen, na, ich brauche das Heiligtum Gottes nicht. Den Tempel Gottes, die Gemeinde Gottes. Ich kann Gott allein anbeten. Irgendwie draußen sonntagmorgens auf dem Golfplatz. Oder wenn ich spazieren gehe draußen. Ich brauche die Kirche nicht, die Gemeinde nicht. Ist dann biblisch. Die Gemeinde ist Gottes Heiligtum. Und Hingabe hier, Brandopfer spricht von Hingabe. Wenn du Jesus wirklich hingegeben bist, dann bist du auch seinem Leib hingegeben. Gemeinschaft, das ist wichtig. Ich kenne niemanden, dem es geistlich gut geht. Der so ein Rambo ist, hey, ich und der Herr allein. Es ist nicht Gottes Plan für uns, es ist nicht Gottes Wille für uns. Wir sind lebendige Steine und Gott baut uns zu einem Tempel. Und lebendige Steine reiben sich manchmal aneinander und das ist gut. Da werden die harten Ecken abgerieben, wir werden geformt und wir können miteinander wachsen. Wir brauchen einander, wir brauchen die Gemeinde. Das ist Gottes Plan für uns. Ich meine, mal ehrlich, wer von euch würde allein für sich selbst 3. Mose so durchstudieren? Gerade diese Dinge, die wir die letzten Wochen durchgenommen haben, über Schleim und Ausfluss und Aussatz, solche Dinge. Würden wir nicht tun. Gottes Plan für uns ist Gemeinschaft. Dass wir in Gemeinschaft und Gemeinde leben. Das ist Gottes Ding, ist die Kirche, das ist die Institution, die er eingesetzt hat, seine Gemeinde. Vers 10. Und jeder Mann aus dem Haus Israel und von den Fremden, die in ihrer Mitte als Fremde wohnen, der irgendwelches Blut ist, gegen die Seele, die das Blut ist, werde ich mein Angesicht richten und sie aus der Mitte ihres Volkes ausrotten. Denn die Seele des Fleisches ist im Blut und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, oder das Leben ist im Blut. Und ich selbst habe es auf den Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut, durch die Seele in ihm. Darum habe ich zu den Söhnen Israel gesagt, keine Seele von euch soll Blut essen, auch der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt, soll nicht Blut essen. Und jeder Mann von den Söhnen Israel und von den Fremden, die in eurer Mitte als Fremde wohnen, der ein Wild oder einen Vogel erjagt, die gegessen werden dürfen, soll ihr Blut ausfließen lassen und es mit Erde bedecken. Denn was die Seele allen Fleisches betrifft, sein Blut ist in seiner Seele. Und ich habe zu den Söhnen Israel gesagt, das Blut irgendwelches Fleisches sollt ihr nicht essen, denn die Seele alles Fleisches ist sein Blut. Jeder, der es isst, soll ausgerottet werden. Jeder, der ein Aas oder Zerrissenes ist, er sei Einheimischer oder Fremder, der soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und er wird bis zum Abend unrein sein, dann wird er rein sein. Und wenn er sie nicht wäscht und sein Fleisch nicht badet, so wird er seine Schuld tragen. Also, ein Tier, das du einfach so auffindest, das natürlich gestorben ist oder von einem Auto überfahren wurde. Das durftest du essen, aber musstest dich waschen. Aber sonst durftest du nicht Blut essen. Diese Tiere, die mussten auf eine ganz bestimmte Art und Weise geschlachtet werden, sodass sie ausbluten. Das Blut sollte nicht mit dem Fleisch gegessen werden. Und das ist heute noch so für die Juden. Ein Fleisch, das koscher ist, muss ein Fleisch sein, das richtig geschlachtet wurde, das richtig ausgeblutet ist. Du darfst kein Blut essen. Warum war das so? Aus Respekt. Gott sagt, die Seele des Fleisches ist im Blut und vor allem ich habe es auf dem Altar gegeben, Sühnung für eure Seelen zu erwirken. Denn das Blut ist es, das Sühnung tut durch die Seele in ihm. Das Blut ist das, was die Sünden bedeckt hat. Deswegen sagt Gott, aus Respekt vor dem Blut sollt ihr nichts Profanes damit tun. Sollt es nicht essen, sondern sollt es heilig halten. Dieses Blut der Tiere war die Sühnung der Sünden. Genauso wie das Blut Jesu die Sühnung für unsere Sünden ist. Und manchen Menschen gefällt das nicht. Manche Menschen sagen, oh, ihr Christen, ihr redet so viel vom Blut. Es ist eine blutige Religion. Und was denn das? Das mag ich nicht. Habe ich ein Problem damit. Und das stimmt. Das Christentum ist eine blutige Religion. Aber auch wenn wir es nicht verstehen, vielleicht, ohne das Vergießen von Blut, sagt uns die Bibel, gibt es keine Vergebung. Ob es uns passt oder nicht, das ist Gottes Weg der Erlösung. Das ist der einzige Preis, der für unsere Sünden bezahlt wurde, ist das Blut Jesu Christi. Und entweder wir nehmen es an und wir werden gerettet, oder wir lehnen es ab und wir sind nicht gerettet. Aber es bringt nichts, mit Gott herum zu diskutieren. Gott hat uns einen Weg der Erlösung gegeben. Und Jesus sagt im Johannesevangelium im Vers 6, er sagt, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und mein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Und er erklärt uns dort, dass das Essen und Trinken Glauben bedeutet. Das heißt, dass wir sein Blut im Glauben für uns annehmen, den Preis, der für uns bezahlt wurde, sein Werk am Kreuz. Die Israeliten sollten das Blut achten. Das war das Medium ihrer Versöhnung sozusagen. Sie durften es nicht essen. Wie ist das für uns heute? Dürfen wir Blut essen? Ich persönlich kann nicht verstehen, wer das tun würde, wer das machen will, aber werden wir noch immer erlöst von dem Blut von Tieren? Das ist die Frage, nein. Wir werden nicht mehr erlöst durch das Blut von Tieren und deswegen gilt auch dieses Verbot, Blut zu essen, nicht mehr für uns heute. Also wer Blutwurst oder Rotwurst essen will, fühlt euch frei. Ich persönlich halte mich gern an das Gebot.
Aber wir sind nicht mehr durch das Blut von Tieren erlöst. Wir sind erlöst durch das Blut Jesu Christi, durch sein Werk am Kreuz für uns. Und wir wollen das achten. Und wir wollen das ehren. Und Hebräerbrief 10, Vers 29 sagt uns, wie viel ärgere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein geachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Also wir wollen nicht dieses Werk Jesu am Kreuz oder sein Blut, das für uns vergossen wurde, wir wollen das nicht irgendwie, oh, das ist nicht modern, das ist nicht, oh, das ist abstoßend oder irgendwas. Das brauche ich nicht, damit fange ich nichts an. Nee, wir wollen das achten und wir wollen es ehren. Das Werk, das Jesus für uns getan hat. Und wir wollen dankbar sein dafür und es annehmen und es feiern. Und das wollen wir jetzt tun. Wir wollen jetzt noch Abendmahl feiern gemeinsam und an das denken, was Jesus für uns getan hat. Und uns daran erinnern, dass der Vorhang offen ist. Der Vorhang zerrissen ist, dass der Zutritt zu Gott frei ist. Und deswegen nutzt diese Gelegenheit, zu ihm zu kommen und zu sagen, Herr, ich brauche dich. Stärk mich, während ich Abendmahl feiere und an dich denke. Und sprich mit ihm über diese Dinge, wo du seine Hilfe brauchst. Lass uns mit Freimut vor den Thron der Gnade kommen, damit wir Hilfe erfahren zur rechten Zeit.